Literaturagenten von Radio 1 und Radio 3 mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
Willkommen in unserem Podcast mit dem Buchblättern. Zum Jahresende starten wir die ganz große Zurückblätterei, denn wir gucken aufs Jahr 2024. Die schönsten und emotionalsten Momente bei Lesungen, die angenehmsten Interviews, die schönsten Buchentdeckungen, all das ist drin in unserem Literaturagenten-Jahresrückblick.
Marie, ich möchte gleich mit der Tür ins Haus fallen, die ungerechteste aller Fragen. Was war für dich das Buch des Jahres 2024?
Das ist echt eine Frage, die manchmal total schwer zu beantworten ist, in diesem Jahr aber für mich überhaupt nicht, denn es gibt ein Buch, das mich ganz besonders beeindruckt hat dieses Jahr, und das war Demon Copperhead von Barbara Kingsolver, von der zweifachen Pulitzer-Preisträgerin. Diese Geschichte von Damon Fields, einem Jungen, der in Lee County in Virginia zur Welt kommt, so als Sohn einer Teenager-Mutter, für die er schon sorgen muss, als er ein Kind ist, die den Drogen verfällt und der so rote Haare hat, dass er eben diesen Spitznamen Demon Copperhead bekommt. Und das ist wirklich ein Roman, in dem Barbara Kingsolver so über ihre Heimatregion schreibt, die Appalachen, eine der ärmsten Regionen der USA. Und er ist erzählt aus der Perspektive eines Kindes und da greift sie wirklich alles auf. Also die Armut, die dort herrscht, das Aufwachsen in der Pflegefamilie und das große Thema, die Opioidkrise in den USA. Und es ist ja wirklich ein 800-Seiten-Wälzer über ein Problemthema. Und das ist für mich so das eigentliche Wunder des Buchs, dass Barbara Kingsolver es schafft, so über Problemthemen so zu schreiben, dass wir das Buch nicht nach Seite 150 vollkommen erschöpft beiseite legen, sondern gar nicht mehr aufhören können zu lesen und zu folgen, weil es so brillant erzählt ist. Und auch mit Barbara Kingsolver zu sprechen über Demon Copperhead, das war eine der schönsten Erfahrungen, weil die ist so eine ganz herzliche, bescheidene Person und die hat sich zuerst mal bei mir bedankt, dass ich auf Englisch mit ihr rede und direkt so alle Worte rausgehauen, die sie auf Deutsch kannte. Das war wirklich schön.
Guten Tag, guten Morgen, danke, bitte, warum nicht?
Und ich habe sie dann gefragt, was ihr Geheimrezept ist, wie sie es schafft, über schwierige Themen zu schreiben wie Rassismus, Gewalt gegen Frauen, Klimawandel und es trotzdem schafft, dass die Menschen Lust drauf haben, die Bücher zu lesen.
Yeah, you're right. There's not a marketable one in the bunch. But I don't think about that. I just think about the world that I live in.
Ja, das stimmt. Es gibt kein einziges Thema in meinen Büchern, das sich gut vermarkten lässt. Aber darüber denke ich nicht nach. Ich denke nur über die Welt nach, in der ich lebe. Und wenn ich ein Buch anfange, weiß ich, ich werde viel Zeit mit diesem Thema verbringen und meine Leser auch. Ich verlange viel von Ihnen. Ich sage, okay, legen Sie all die anderen interessanten Dinge beiseite und hören Sie mir 10 Stunden lang zu. Ich wurde zu einem sehr höflichen und bescheidenen Menschen erzogen. Das ist Teil unserer appalachischen Kultur. Ich habe das Gefühl, dass ich mit den Lesern über etwas reden muss, das wirklich wichtig ist. Für mich und wahrscheinlich auch für Sie. Ich werde ihnen nicht sagen, was sie denken sollen. Ich werde sie fragen, was sie denken. Ich möchte sie gut unterhalten. Und das tue ich, indem ich eine Welt erschaffe, die überraschend, farbenfroh und interessant ist. Und ihnen Figuren gebe, mit denen sie gerne Zeit verbringen wollen. Ich glaube an Handlung. Ich glaube an Zugänglichkeit. Ich bin unter Menschen aufgewachsen, die nicht unbedingt sehr literarisch gebildet waren. Ich stamme von Bauern und Arbeitern ab, von Leuten, die gute Geschichten erzählen konnten und gute Geschichten liebten. Und ich denke immer an diese Menschen beim Schreiben.
Was hat das Jahr 2024 uns Literaturagenten gebracht? Auf jeden Fall eine neue Literaturagentin, denn Anne-Dore Krohn von Radio 3 ist jetzt auch mit dabei in unserem Team. Und auch sie haben wir gefragt, was in diesem Jahr ihr persönliches Highlight war. Und da hat sie uns von einem Treffen erzählt für den Podcast Orte und Worte, für den Schriftstellerinnen und Schriftsteller an Orte geführt werden und getroffen werden, die für die Bücher als Inspirationsort eine Rolle spielen.
Und über die Idee des Podcasts und die Erfahrungen, die Anne-Dore Krohn und ihre Kolleginnen beim Aufnehmen des Podcasts gemacht haben, erzählt sie uns jetzt.
Ja, wir haben uns für Orte und Worte ja schon an sehr vielen unterschiedlichen Orten verabredet. Im Club, am Flughafen, sogar mal in der Badewanne. Und dieses Jahr waren wir zum Beispiel mit Iris Wolf an der Gedenkstätte Berliner Mauer. Wir waren mit Meli Kiak im Theater, mit Stefanie Sargnagel im Wiener Kaffeehaus. Mein Kollege Stefan Oschwart ist mit Barbie Markovic sogar Geisterbahn gefahren. Und meine Kollegin Nadine Kreuzhaller hat Jan Schomburg in der Hypnosepraxis getroffen. Ich muss sagen, meine Top-Verabredung 2024 war eindeutig mit Theresia Enzensberger. Die habe ich nämlich im Bett getroffen. Das war einfach der naheliegendste Ort, um mit ihr über ihr neues Buch zu sprechen. Schlafen heißt es. Das ist ein philosophischer, politischer und kunsthistorischer Streifzug durch die Nacht. Und wir haben uns getroffen eines Morgens in Berlin in einem Bettenhaus am Hermannplatz. Und weil wir gleich am Anfang beide festgestellt haben, dass wir eher härtere Matratzen mögen, haben wir uns von dem freundlichen Matratzenfachverkäufer beraten lassen.
Hier die Vitasan Comfort H3, Wartest-Sieger bei Stiftung Warentest. Ist eine mittlere Härtegrad und hat eine gute Festigkeit. Da können Sie gerne mal probieren.
Und hat 7 Zonen Kaltschaum.
Genau.
Komm, wir testen es mal. Wir ziehen natürlich die Schuhe aus.
Ja.
Ich muss immer denken an diesen Loyaux-Sketch.
Ja.
Kennst du den?
Ja, ich kenne den. Und ich habe meiner Mutter erzählt, dass wir das machen. Und dann hat sie auch sofort gesagt, der Loyaux-Sketch.
Ja. Ja, ja. Hoffentlich schlafen wir nicht ein beim Gespräch. Das passiert nämlich in diesem Loyaux-Sketch,
ja, genau.
Wo die Betten ausprobieren.
Genau, aber das, ich glaube, es ist nicht so viel Gefahr. Es ist ja auch noch am Morgen.
Ja, und dann saßen wir da im Bett und haben uns unterhalten. Zwischendurch lagen wir auch so halb. Sie hat dieses Buch Schlafen in die 4 verschiedenen Schlafphasen unterteilt. Also in Einschlafen, Leichtschlaf, Tiefschlaf und Traumphase. Und sie geht zum Beispiel der Frage nach, inwiefern das Schlafen ein unproduktiver Zustand oder ein subversiver Akt ist, je nach Blickwinkel. Am Ende des Buches gibt es sogar noch eine Kurzgeschichte. Also sehr vielfältig und lesenswert, dieses Buch von Theresia Enzensberger, egal ob im Bett oder wo auch immer. Und am Ende unserer Verabredung in diesem Bettenhaus am Hermannplatz haben wir uns gegenseitig noch Buchtipps gegeben. Das gehört zum Konzept von Orte und Worte dazu. Aber dafür haben wir nochmal die Matratze gewechselt und sind auf die härteste Matratze umgezogen, die der Bettenladen am Hermannplatz zu bieten hatte.
Oh, die ist wirklich sehr hart.
Ja?
Ja.
Sehr Willst hart hier? Im Sinne von zu hart? Oder?
Ja, das wäre mir vielleicht
auch. Ui. Oha, das ist fast schon wie beim Zelten auf der Isomatte.
Ja, aber jetzt haben wir eine Lehne.
Ja, wir können uns ja noch an so eine Matratze, die daneben liegt, generellerweise anlehnen. So, also wir sitzen jetzt auf diesem schon wirklich harten Bett und empfehlen uns jetzt noch Bettlektüre.
Ja, genau. Also ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, was jetzt überhaupt dazu führen könnte, dass man gut schläft, weil ich auch schreibe ich auch in meinem Buch, es wird ja dann immer empfohlen, man soll aufstehen und lesen und dann denke ich immer, aber das ist ja gar nicht langweilig genug, also wie soll ich denn da einschlafen, wenn ich
kommt auf das
lese
Buch
ich halt
an.
Die ganze Nacht. Ja, aber ich wollte jetzt auch nichts Langweiliges empfehlen, deswegen habe ich ein Buch mitgebracht, das ich auch zitiere tatsächlich in meinem Buch, nämlich Haitham El-Wadani über, das heißt The Book of Sleep, sind kleine Vignetten, sehr lyrisch. Also sozusagen ein positives Bild vom Schlaf und dann auch noch kurz und wunderschön geschrieben. Das heißt, man kann praktisch nach jeder Vignette das Buch auch weglegen und einschlafen.
Und wenn Sie zu den Menschen gehören, die zum Einschlafen Podcasts hören oder überhaupt Literatur-Podcasts schätzen, empfehlen wir Orte und Worte. Sie finden alle Folgen dieses Podcasts auf den Webseiten des RBB und in der ARD-Audiothek.
Eine Geschichte ist mir noch aus diesem Jahr im Gedächtnis geblieben, weil die so schön zeigt, was Literatur so mit uns macht, wozu die uns anstiften kann. Denn diese Geschichte hat mir der deutsch-polnische Schauspieler und Moderator Steffen Möller erzählt, der in Warschau und Berlin lebt, der in Polen ziemlich bekannt ist, weil er da das polnische Wetten, dass moderiert hat. Und ich habe ihn in diesem Jahr nach seinem Wirkungstreffer gefragt, also nach dem Buch, das ihn umgehauen hat. Und da hat er mir nicht nur ein Buch genannt, nee, er hat eine ganze Story geliefert, die wir uns unbedingt nochmal anhören müssen.
Der Fänger im Roggen von J.D. Salinger. Es ist ein Riesenbestseller gewesen, 1951 erschienen. Es geht um einen 16-jährigen Jungen, Holden Caulfield, der aus seinem Internat ausreißt, weil er schon wieder das Jahresziel verfehlt hat. Und er hat Angst, zu seinen Eltern zurückzukehren nach New York. Er nimmt sich dann Hotels, treibt sich 3 Tage lang durch das vorweihnachtliche New York, lernt verschiedene Leute kennen, eine Prostituierte. Er will immer wieder wissen, was passiert mit den Enten im Central Park? Wo sind die im Winter? Werden die von einem Lastwagen abgeholt? Fliegen die weg? Er schimpft ständig auf das Kino, er hasst die Filme, er hasst Hollywood, aber er rennt wie verrückt immer wieder rein. Es ist ein super Buch, weil dieser Holden wahnsinnig sensibel seine Umwelt beobachtet und sich trotzdem immer wieder irrt. Man fällt immer wieder drauf rein. Er beschreibt zum Beispiel einen Lehrer, der sich unwahrscheinlich Sorgen um ihn macht und ihm immer über den Kopf streicht. Und er meint, dieser Lehrer ist schwul, der will mich anmachen. Stimmt aber überhaupt nicht, das merkt man allmählich. Also es ist ein sehr, auf den ersten Blick sehr leichtes Buch, auf den zweiten Blick sehr tiefgründig. Es ist das Buch meines Lebens, ich habe es übersetzt, für mich selbst. Ich fand die Übersetzung von Heinrich Böll nicht gut, die ist aus den 50er Jahren, und dachte mir, da müssen auch deftigere Ausdrücke rein. Heute würde ich sagen, die Übersetzung von Böll ist doch besser als meine. Ich habe es übertrieben mit geil und abgefahren und sowas. Ich habe die Übersetzung ausgedruckt und gebunden und bin 1999 nach Amerika geflogen, um es J.D. Salinger selbst in die Hand zu drücken. Der Mann, der seit 45 Jahren damals schon abgetaucht war und nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Ich bin nach Cornish Hill gefahren mit dem Bus. Ich habe einen Elektriker kennengelernt, der bei ihm zu Hause arbeitet. Der hatte die Telefonnummer, hat ihn angerufen. J.D. war nicht zu Hause. Wir haben dann meine Übersetzung an den Nachbarn gegeben, seinen besten Freund. Und ich habe immer gehofft, dass ich noch meine Reaktion, er kann nämlich Deutsch. Er war 1945 als Soldat in Deutschland, hat eine Deutsche geheiratet in Nürnberg, aber ich habe keine Reaktion bekommen.
Radio 1 und Radio 3, das darf an dieser Stelle mal stolz gesagt werden, sind die einzigen Radiosender, die regelmäßig Live-Lesungen übertragen aus dem Haus des Rundfunks, wo wir mit dem großen Sendesaal, dem historischen Sendesaal und der Dachlounge im 14. Stock gleich 3 sehr schöne Veranstaltungsräume haben.
Und die sind auch deshalb so schön, weil das Publikum in allen dreien ganz nah dran ist an der Bühne und sich so eine ganz tolle Energie entwickeln kann. Das sagen unsere Gäste ja auch immer wieder.
Genau, und diese Nähe, diese Aufmerksamkeit, die dadurch entstehen kann, die wird manchmal hörbar, wenn nämlich das Publikum mitten im Satz applaudiert. Also nicht wie üblich, wenn jemand was rhetorisch Aufgebrezeltes sagt und zum Schluss eine Pause lässt, damit der Applaus kommen kann, sondern mittendrin, so wie hier bei der Lesung von Habe Kerkeling aus seinem Buch Gib mir etwas Zeit. Das führt uns ins Amsterdam des 17. Jahrhunderts. Da liegen unter anderem die Wurzeln von Habe Kerkelings Familie und er malt die Stadt von damals in vielen Details aus, betont dabei das tolerante Klima im Amsterdam. Und als er davon erzählte, kam der Applaus an einer Stelle, die mich einmal mehr für unser Publikum eingenommen hat.
Also ich will dieses goldene Zeitalter nicht verherrlichen, aber es führt uns doch vor Augen, dass nur Toleranz zur Blüte einer Gesellschaft führen kann. Jede andere Form, führt dazu, dass eine Gesellschaft verdorrt und am Ende nicht weiter existieren kann. Also deswegen darf man nicht müde werden, an die Toleranz aller zu appellieren.
Wir hören jetzt noch einen Ausschnitt aus der Lesung von Habe Kerkeling. Das war die Deutschlandpremiere seines neuen Buches, das dann in der Woche drauf gleich Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste wurde. Gebt mir etwas Zeit, heißt es, und Ahnenforschung beginnt heute oft mit einem Gentest. Und dieser Gentest hat Habe Kerkeling dann sehr weit zurückgeführt.
Was auch immer so ein Test dann an Interessantem und manchmal an Fehlerhaftem zutage fördern mag, er wird uns zunächst die große Gemeinsamkeit aller Menschen auf diesem Planeten bestätigen. Unser Oma kommt aus Tansania. Das ist völlig unbestritten, unumstößlich und auch gut so. Die Geschichte mit der Mutter aller Mütter hat sich wahrscheinlich so zugetragen, nachdem sie einen Schluck Wasser aus einem trüben Tümpel geschöpft, ein geklautes Straußenei ausgeschleckt und eine Handvoll exotischer Beeren zu sich genommen hatte, ist Oma im frühen Morgengrauen der Menschwerdung splitterfasernackt einfach losgelaufen, vom Kilimandscharo aus immer Richtung Norden. So viel ist heute weitgehend sicher. Vielleicht war sie in Afrika einfach zu heiß oder sie war neugierig. Auf jeden Fall war sie ein fideler Wandervogel. Das habe ich also auch schon mal definitiv von ihr. Irgendwo zwischen Kenia und Uganda hat das scheue, frühmenschliche und geschlechtsreife Singlewesen dann jedenfalls Opa getroffen. Ob es Liebe auf den ersten Blick war, kann heute niemand mehr mit Bestimmtheit sagen. Anscheinend hat man sich aber einigermaßen verstanden und hoffentlich einvernehmlich die Menschheit gegründet. Völlig angstbefreit und ohne Bausparvertrag im Rücken. Irgendein Funke muss jedenfalls bei den beiden afrikanischen Turteltauben übergesprungen sein. Amerikanische Archäologen haben die Gebeine unserer Urmutter im Jahre 1974 am Äquator ausgebuddelt und ihre Fossilien kurzerhand Lucy getauft. Ihre sterblichen Überreste werden auf ein Alter von 3 Millionen Jahren geschätzt. Den Namen Lucy verdankt sie dem Beatles-Lied Lucy in the Sky with Diamonds. Während der archäologischen Ausgrabungen dudelte dieser Song angeblich als Untermalung aus einem alten Kassettenrekorder. Lucy kommt, wie der Zufall es will, aber auch von Lux, was lateinisch ist und nichts weniger als Licht bedeutet. In Lucys Gestalt erblickten wir alle quasi das Licht der Welt. Insofern hätte man keinen schöneren Namen für diese erste legendäre Urahnin finden können. Falls Sie mal Blumen auf Omas Grab legen wollen, der erste Australopithecus afarensis hat seine letzte Ruhestätte im Nationalmuseum von Äthiopien in Addis Abeba gefunden. Nochmal zum Mitschreiben. Die Urmutter aller Erdbewohner war Afrikanerin. Somit ist jeder Rassist nicht nur ein Unmensch, sondern auch ein übler Oma-Hasser.
Und jetzt kommt die für mich lustigste Szene in diesem Jahr. Joachim Meyerhoff bei der Premiere seines Buches Man kann auch nach oben fallen. Und in diesem neuen Roman erzählt er von einer immer mehr aus dem Ruder laufenden Theatervorstellung.
Es begann mit einem einzigen Versprecher meines Kollegen, den ich bis heute nicht vergessen habe, da er sozusagen die Höllenpforte markiert, durch die er mit diesem Wortdreher schritt. Anstatt sorgen Sie dafür, Henry, dass die Dame nicht ständig weint, sagte er, sorgen Sie dafür, Henry, dass die Arme nicht ständig denkt. Was bitte? Fragte ich auf der Bühne entgeistert. Er schien noch überhaupt nicht begriffen zu haben, dass er im Satz falsch abgebogen war. Und ich sah in seinen Augen, wie er innerlich zurückspulte. Hatte er einen Fehler gemacht oder doch ich? Er wiederholte den Satz. Ja, sorgen Sie dafür, Henry, dass die Dame nicht ständig denkt. Was macht man mit so einem Satz? War das ein Mordauftrag? Ich musste lachen und drehte mich mit dem Rücken zum Publikum. Und da begriff er, doch durch das Adrenalin des Versprechens aufgekratzt, und um die Schuld an mich, seinen Sekretär, abzuwälzen, raunzte er mich an. Ja, haben Sie das jetzt begriffen, Henry? Ich nickte und nieste mir, um die Zeit zu gewinnen, die Brille von der Nase. Mit jeder weiteren Minute häuften sich die Versprecher. Versprecher sind für einen Schauspieler gefährlicher, als man denkt, da sie brutal die Selbstsicherheit untergraben. Es ist, als würde man aus dem Nichts eine Ohrfeige bekommen. Natürlich gibt es schwere Grade. Es gibt den Verhaspler, den sinnentstellenden Wortdreher und den das Stück komplett vor die Wand fahrenden Katastrophenversprecher. Bei einem echten Katastrophenversprecher war ich dabei, der nur kurz eingeflochten werden soll. In einer Thomas-Bernhardt-Aufführung sagte die hochgeschätzte Kollegin in Wien am Burgtheater, anstatt seitdem mein Vater seine Blindenbinden trägt, mache ich mir weniger Sorgen um ihn. Folgendes, seitdem mein Vater meine Binden trägt, mache ich mir weniger Sorgen um ihn. Der großartige Kollege, der den Vater spielte, reagierte blitzschnell und rief, so weit kommt es noch. Überliefert überliefert ist auch folgende Großtat, die den Übergang vom Versprecher zum Hänger anschaulich markiert. Maria Stuart im Deutschen Theater hier in Berlin, es ist schon einige Jahre her, rief: Der Thron von England ist durch einen Bagel entweiht. Einen Bagel, anstatt durch einen Bastard. Sie wusste keine weitere Zeile und verließ stolz, aufrecht und winkend die Bühne. Der Bagel hatte den gesamten Text in die Luft gejagt. Aber wer weiß, wie freudsch dieser Versprecher war. Hatte sie kaum zu bändigen Hunger und in der Garderobe wartete ein Liebhaber mit einem köstlich belegten Bagel auf sie, man weiß es nicht. Das Gehirn ist ein unkalkulierbarer Schleudersitz, wenn man in Furor gerät. Im weiteren Verlauf der Aufführung bekam ich als Sekretär mit meinem Minister mehr und mehr Mitleid. Er war ein selbstbewusster, ja präpotenter Kollege, und wenn er nicht weiter wusste, machte er Fragen und auffordernde Handbewegungen in meine Richtung, als wäre ich derjenige, der seinen Text nicht konnte. Andauernd kam er auf mich zu und machte: Hä? Hä? Anfangs verstotterte oder verschluckte er die Sätze noch, doch dann hing er immer öfter und schwieg. Seine Gesichtsfarbe veränderte sich. Er wurde erst rot, dann immer blasser und schwitzte. Die Soufflöse in diesem Stück war hinter einem kleinen, schalldurchlässigen Gazestreifen in der Bühnenwand versteckt, hinter der Wand. Und immer öfter drückte sich der Minister in dieser Ecke des Bühnenbildes herum und tat so, als wäre er erschöpft und lehnte sich mit dem Kopf an die Wand. Er wirkte zunehmend verhaltensauffällig. Ich versuchte ihm zu helfen, flüsterte hin und wieder die fehlenden Worte, doch er hörte mich nicht. Und in diesem Zustand näherte er sich unaufhaltsam dem schlimmsten möglichen Szenario, dem Blackout, im Theaterjargon unendlich treffend mit der Formulierung »Man hängt wie eine Glocke« umschrieben. Niemand, der es nicht erlebt hat, kann erahnen, was es bedeutet, unter den Augen hunderter Zuschauer wie eine Glocke zu hängen. Unendlich schwer, unendlich einsam, unendlich endgültig. Die Zeit dehnt sich für den so Hängenden tatsächlich aus. Man gleitet durch einen schwerelosen Raum, in dem kein Wort mehr Sinn macht und einen die Leere anweht. Denn es ist ja nicht so, dass einem der Text nicht einfällt. Dann könnte man ja suchen, man könnte nachdenken. Aber nein, es ist so, dass es diesen Text nicht mehr gibt. Alle Worte sind von der Erdoberfläche getilgt. Man hat das Raumschiff losgelassen und driftet in die unendliche Stille des Universums hinaus.
Joachim Meyerhoff war das mit einer Szene aus seinem Roman »Man kann auch nach oben fallen«, den wir am 11. November im großen Sendesaal des RBB als Deutschlandpremiere vorgestellt haben. Sie können diese Lesung, wie viele andere auch, noch nachhören und nachschauen auf unserer Homepage und natürlich in der ARD-Audiothek.
Ich glaube, Thomas, wenn es um den bewegendsten Moment geht des Jahres 2024, dann sind wir uns ziemlich einig, welcher das war.
Ja, sag du.
War im Mai,
ja.
Als ein Mann die Bühne des Deutschen Theaters betreten hat, von dem viele geglaubt haben, dass er nie wieder schreiben würde, dass er nie wieder öffentlich auftreten würde, dass er vielleicht nicht mal überleben würde, der weltberühmte Schriftsteller und Booker-Preisträger Salman Rushdie.
Denn er war ja im August 2022 bei einer Veranstaltung von einem Mann mit dem Messer angegriffen und beinahe getötet worden. Dieser Mann war angestachelt von der mehr als 30 Jahre alten Fahd war, also dem Todesurteil, das der damalige iranische Revolutionsführer Khomeini gegen Salman Rushdie aufgrund seines Buches »Die satanischen Verse« ausgesprochen hatte. Wie gesagt, Rushdie hat dieses Attentat überlebt und mehr noch, er hat darüber ein Memoir, ein Buch über diesen Mordversuch und die Monate danach geschrieben.
Und wir durften die Veranstaltung zusammen moderieren im Rahmen des Internationalen Literaturfestivals. Und das war, glaube ich, eine Begegnung, von der wir noch unseren Enkeln erzählen werden, Thomas. Mhm. Eine richtige Feier des Lebens und des Lebensmuts. Und da war so eine Energie, die sich aufs Publikum übertragen hat, dass am Ende auch wirklich Salman Rushdie minutenlang Standing Ovations gegeben hat.
Im Publikum an diesem Abend war auch die Lyrikerin Rachel Eliza Griffith, die Ehefrau von Salman Rushdie. Im Buch erfahren wir, welch wichtigen Einfluss sie in den Tagen nach dem Anschlag darauf hatte, dass er überhaupt überlebt hat und wie wichtig auch ihr Einfluss war dann in den darauffolgenden Monaten, dass er zurückgefunden hat ins Leben und dieses Buch geschrieben hat. Wir hören jetzt einen Ausschnitt, dem Salman Rushdie über seine Frau spricht.
Ich durfte viele Wochen lang nicht in den Spiegel schauen. Und ich glaube, das hat Eliza richtig entschieden. Denn als ich schließlich nach Monaten doch in den Spiegel sah, und da sah ich längst nicht mehr so schrecklich aus wie am Anfang, war es immer noch schockierend, das Ausmaß der Verletzungen zu sehen. Und ich glaube, sie hat richtig verstanden, dass, wenn ich das gesehen hätte, meine Kraft, mich zu wehren, beeinträchtigt gewesen wäre. Mein Wille, wieder gesund zu werden. Sie hat mich vor meinem eigenen Gesicht geschützt, und das war weise von ihr. Einige Monate später, als wir wieder zu Hause waren, fragte sie mich, ob ich bereit bin, mir Fotos und Filmaufnahmen anzuschauen, die sie jeden Tag gemacht hatte während meines Heilungsprozesses. Sie zeigte mir die Bilder und ich war wirklich schockiert, wie schrecklich ich aussah. Es war so weise von ihr, mich davor zu schützen.
Und ich war wirklich schockiert, wie schrecklich ich aussah. Und so war es sehr weise, mich davor zu schützen.
Wie gesagt, wir haben die Lyrikerin Rachel Eliza Griffiths bei dieser Lesung im Mai kennengelernt und sie hat dann ja angekündigt, sie würde im Oktober wiederkommen, um ihren Roman vorzustellen und den hast du dann moderiert im Babylon.
Genau, und es war wirklich schön, ihr wieder zu begegnen und ihr Roman, was ihr uns versprochen habt, ist eine Coming-of-Age-Geschichte mit zwei Schwestern, zwei Teenagerinnen, zwei Schwarze, die im Norden der USA Ende der 50er Jahre aufwachsen. Es geht um die Bürgerrechte. Es geht um den Kampf für die Rechte von Schwarzen in den USA und es ist wirklich ein hartes Buch mit Szenen voller Gewalt, aber am Ende spricht auch aus diesem Roman so eine große Hoffnung, also nicht diese etwas naive rosarote Variante der Hoffnung, sondern so eine Hoffnung, die man sich hart erkämpfen muss und daran erinnere ich mich auch in diesem Gespräch, wie auch deutlich wurde, dass diese kämpferische Einstellung zur Hoffnung, dass die im Roman natürlich auch so aus den persönlichen Erlebnissen herrührt, diese lebensrettende Rolle, die Hoffnung in ihrem Leben gespielt hat nach dem Messerattentat auf ihren Ehemann, auf Salman Rushdie.
Am 12. August 2022 stand ich neben meinem Mann und war nicht bereit, ihn loszulassen. Und die Hoffnung, die ich in dieser Nacht hatte, war, dass er aufwachen würde und dass er mich hören könnte, weil ich die ganze Nacht dastand und mit ihm sprach. Und ich sagte, du musst jetzt kämpfen. Und es fühlt sich so an, als ob die Hoffnung so ist. Du musst für sie kämpfen. Man darf sich nicht damit abfinden, dass diese Welt versucht, uns zu töten oder zu unterdrücken. Wir müssen Widerstand leisten dagegen, uns die Hoffnung und Freude erarbeiten. Ich denke, alle Menschen brauchen diese Art von Hoffnung.
Und was diesen Abend im Mai auch noch so besonders machte, Ulrich Mattes las aus dem Memoir Knife von Salman Rushdie. Und wir hören jetzt eine Stelle, den Schluss des Buches. Salman Rushdie kehrt mit seiner Frau zurück an den Ort, an dem das Attentat auf ihn geschah.
Ich versuchte, den Augenblick für Eliza zu rekonstruieren. Da standen zwei Sessel für Henry und für mich, ungefähr hier und hier. Und da das Mikro für Sonny Tonaim, der die Einführung gab. Und A, als ich ihn das erste Mal sah, muss von seinem Platz irgendwo in der Mitte rechts aufgesprungen sein. Da. Und er rannte und kam diese Stufen hoch. Hier. Und dann der Angriff. Und ungefähr hier bin ich hingefallen. Ja, genau hier. Ich tat, was ich mir vorgestellt hatte und was ich tun musste, stand auf der Stelle, von der ich mir zumindest einredete, sei exakt die Stelle, wo ich gestürzt war. Ich bekenne, ich empfand durchaus ein klein wenig Triumph, als ich dort stand. Mir fielen Zeilen aus dem Gedicht Invictus von W.E. Henley ein, die ich aber für mich behielt. Unter des Schicksals Schlägen blutete mein Kopf, doch blieb er ungebeugt. Danach, erzählte ich Eliza, wurde ich hierhin gebracht und dann, ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, hat man mich auf einer Trage zum Hubschrauber transportiert, der irgendwo da drüben gelandet ist. Michael sagte, wir haben den Krankenwagen bis zum hinteren Bühneneingang fahren lassen und durch diese Tür wurde er rausgetragen. Das Chautauqua-Personal ließ uns freundlicherweise auf dieser Riesenfläche allein und lange wollten wir uns nur umarmen. Wir standen da, hielten uns fest umschlungen und sagten immer wieder, es ist okay. Es war richtig, dass wir hergekommen sind. Wir sind zusammen. Ich liebe dich. Ich dich auch. Es ist wichtig, dass wir das getan haben. Ich sah Eliza an, wie sehr sie erschütterte, hier zu sein, aber sagte sie, es tue auch gut. Denn jetzt, wo sie alles mit eigenen Augen gesehen habe, brauche sie es sich nicht länger vorzustellen. Als ihr gesagt wurde, durch diese Tür wurde er rausgetragen, wäre sie fast zusammengebrochen, aber sie hielt durch. Wir hielten durch. Ich war froh, dass sie bei mir war. Wir umarmten uns, sagten uns wortlos, dass wir füreinander da waren, dass wir diesen Albtraum überstanden hatten und dass es okay war. Es wäre ganz anders gewesen, trauriger, nicht so bestätigend, so bestärkend, wäre ich allein dort gewesen. Was mich selbst betraf, so brauchte ich eine Weile, um zu begreifen, was in mir vorging. Anfangs, als ich Eliza die Szene beschrieb und mich um ihr Wohlbefinden sorgte, war ich von meinen eigenen Gefühlen abgelenkt. Doch wie wir da nun in der Stille standen, spürte ich, wie mir eine Last von den Schultern genommen wurde. Und das beste Wort, das ich dafür fand, war Leichtigkeit. Ein Kreis hatte sich geschlossen und ich tat, was ich mir erhofft hatte. Ich schloss meinen Frieden mit dem Geschehenen, schloss Frieden mit meinem Leben. Ich stand da, wo ich fast getötet worden war, trug, das muss ich Ihnen verraten, meinen neuen Ralph Lauren-Anzug und fühlte mich ganz. Ich konnte spüren, wie gut es dir tat, sagte Eliza, und es hat es auch für mich gut gemacht. Mir fiel wieder ein, dass ich mich nach dem Attentat gefragt hatte, kann unser Glück einen solchen Schlag überstehen? Und als ich dort stand, auf der Bühne des Amphitheaters, kannte ich die Antwort. Ja, wir hatten unser Glück, wir hatten uns unser Glück aufs Neue erschaffen, wenn auch unvollkommen. Selbst an diesem himmelblauen Tag wusste ich, unser Glück war nicht länger dieses wolkenlose Etwas, das wir zuvor gekannt hatten. Es war ein verletztes Glück und in einer seiner Ecken lauerte ein Schatten, vielleicht für immer. Trotzdem war es ein starkes Glück. Und während wir uns umarmten, wusste ich, es würde genügen. Komm, wir sind hier fertig, sagte ich zu Eliza und griff nach ihrer Hand. Lass uns nach Hause fahren.
Kommen wir nochmal zurück zu den Lesungen im großen Sendesaal. Bei Lesungen gibt es eine Frage, die oft vorkommt in unterschiedlichen Variationen und die lautet, haben Sie das selbst erlebt? Michael Lenz hat diese Frage eben auch leicht variiert bei der Deutschlandpremiere seines Buches über Herbert Grönemeyer, niemand geringerem als Herbert Grönemeyer selbst, gestellt, was Grönemeyer zum Anlass nahm, über sein Verständnis von Kunst zu sprechen und wie es kam, dass er, der ja mit dem Album Bochum 4620 berühmt wurde, gar nicht in Bochum geboren wurde.
Ich falle mit der Tür ins Haus, dann haben wir das quasi hinter uns. Welchen Einfluss aber hat deine eigene Biografie auf deine Musik?
Naja, ich lebe hier, ich denke hier, ich erlebe das Land mit, ich erlebe die Menschen mit, ich erlebe mich mit, meine Situation. Und für mich ist eine Platte im Grunde genommen wie ein Abendessen. Also da sitzt man rum, da redet man, rettet man die Welt und redet kluges Zeug. Und gleichzeitig erzählt man auch von sich, erzählt von seinen Problemen. Ich war mal bei einer lymphdrainagen Frau in London, weil ich mein Knie kaputt hatte. Und die sagte, wir Libanesen brauchen keine Psychiater, weil wir jeden Abend ab 10 Uhr oder 11 Uhr uns alle treffen und erzählen jedem, was uns angeht und was uns Sorgen macht. Wir Deutschen machen das viel mehr mit uns selber aus. Wir würden dem Nachbarn ganz selten erzählen, was für wirkliche Themen wir haben in unserem Kopf. Also ich glaube, ich sitze am Tisch, ich erzähle den Menschen und versuche das dann in Lieder zu fassen, die aber nicht autobiografisch sind. Also ich würde jetzt nicht jemanden in mein Bett gucken lassen oder in mein Badezimmer, sondern ich versuche die dann so wie einen kleinen Spielfilm so zu verdrehen, dass ich glaube, ich versuche die so spannend oder so interessant oder so albern zu machen, dass man sich dran reiben kann. Und für mich ist Kunst hat damit zu tun, auch bei einem Buch oder auch bei einem Film, dass man im Kino sitzt und sich dabei wundert, dass man plötzlich mal Zeit hat, über sich selber nachzudenken. Und auch Musik führt einen dahin. Dann geht es gar nicht darum, was singt der, sondern die Musik nimmt einen weg. Und gleichzeitig stellt man fest, nach einer halben Stunde, oh, ich habe 10 Minuten jetzt gerade gar nicht die Musik gehört, sondern ich habe gerade über mich selber nachdenken können. Und ich glaube, das ist die Qualität von Kunst, auch die Qualität von Büchern oder auch von Malerei, dass man einfach die Chance hat, einfach mal innezuhalten und über sich selbst nachzudenken. Und Musik ist ein riesenschönes Vehikel, um von hinten oder vom Rücken einzuwärmen, dass man die Chance hat. Und ich glaube nicht, das glaube ich, ich glaube zum Beispiel, dass meine Musik und vielleicht auch meine merkwürdige Stimme oder was auch immer oder wie ich singe, vielleicht die Chance hat, Menschen das Gefühl zu geben, jetzt kann ich einfach mal abschweifen und woanders hinschweifen. Und das, glaube ich, versuche ich hinzukriegen. Das gelingt mir mal besser, mal schlechter. Und so ist das, glaube ich, auch beim Gespräch abends am Tisch. Und dann geht man auseinander und hofft, dass alle sich gemeinsam ins Bett legen und das Kissen noch mal kurz zusammenruckeln und sagen, war ein schöner Abend und war gut. Ich habe noch meine Sorgen, aber ich habe mal durchatmen können und lege mich jetzt ins Bett.
Ja, und das kommt zum Schluss. Durchatmen können und ins Bett legen kommt zum Schluss. Davor gibt's aber Beharrlichkeit, Beständigkeit und Energie. Eigentlich bist du in Bochum geboren, obwohl ja in deiner Geburtsurkunde Göttingen steht.
Ja, das hat damit zu tun, dass mein Vater hat in Klosterzellerfeld Bergbau studiert und meine Mutter wurde, weil sie schwanger war, mit mir immer ohnmächtig, wenn sie sich auf die linke Seite drehte. Und dann ist sie zu einem Professor nach Göttingen gegangen, Professor Martius, dem hat sie das erzählt, da hat er gedacht, schon wieder so eine hysterische Frau, da sagte ich, mach Ihnen das mal kurz vor, boing, war sie wieder ohnmächtig. Und daraufhin haben die gesagt, Sie bleiben mal besser hier und dann bringen wir die wussten noch nicht, meine Mutter wollte, dass ich ein Mädchen werde, es hat leider nicht geklappt, aber ich habe trotzdem schöne Beine, aber nichtsdestotrotz, bin ich dann zur Welt gekommen, deswegen in Göttingen. Und den meisten Ärger, den ich bei der Platte Bochum kriegte, kriegte ich wirklich in Bochum. Die haben gesagt, der kommt ja gar nicht aus Bochum. Und ich bin aber ungefähr, glaube ich, ich will jetzt nicht lügen, mein Bruder wissen, ich glaube, mit 8 Monaten nach Bochum gekommen und denke Bochumer Junge, bin da groß geworden und bin auch glücklich, dass ich da groß werden durfte. Also so groß, wie ich jetzt halt bin, halt 1,81.
Wir sind ja nicht zu zweit hier in den Literaturagenten, wir sind ja 4 Literaturagenten und Agentinnen mittlerweile. Gesa Ufer ist auch dabei bei uns im Team und natürlich haben wir auch sie gefragt, was ihr schönster Moment mit den Literaturagenten 2024 war.
Es gab so viele spannende Bücher und so viele gute Gespräche in diesem Jahr, aber ein Moment, der mir lange in Erinnerung bleiben wird und der wirklich was Magisches hatte, das war, als wir Literaturagenten am 9. Mai live vom Berliner Bücherfest am Bebelplatz gesendet haben. Das war ein wunderschöner Hochsommertag und dieser Ort hatte natürlich was sehr Neuralgisches, weil genau dort ja die Nazis im Mai 1933 mitten in Berlin die Bücher von Bertolt Brecht, von Erich Kästner, von Irmgard Keun und vielen anderen verbrannt haben. Und genau dort haben wir den damals auch verfemten Kurt Tucholsky gefeiert. Beziehungsweise uns hat der Schauspieler Robert Stadelober besucht und seine Tucholsky-Anthologie vorgestellt. Das war ein sehr bewegendes Gespräch einerseits. Es waren aber vor allem auch Robert Stadelobers Tucholsky-Vertonungen, die uns wirklich begeistert haben. Songs wie dieser hier. Robert Stadelober singt Bellevue.
Fahrt ihr einmal auf euren Wegen durch das Gewirr der Häuser in Berlin. Es dampft der Zug durch grauen Großstadtregen, man sieht den Droschentrott, die Bahnen ziehen. Fahrt ihr da oben, seht ihr in die Zimmer der Hinterhäuser, seht die Wäsche wehen. Doch wer da wohnt, da habt ihr keinen Schimmer. Das kannst du von der Stadtbahn aus nicht sehen, Bellevue. Bellevue, oh Bellevue, oh Bellevue.
So, das war Stadelober und jetzt kommen wir zu einem anderen Autor, der auch als Musiker bekannt ist, Rocco Schamoni. Und der steht auf deiner Liste der erinnerungswerten Momenten des Jahres 2024 auch ganz oben, oder?
Genau, weil es einfach da auch sehr viele lustige Momente auf der Bühne gab im April bei der schönen Lesung im großen Sendesaal aus seinem Roman Pudels Kern. Das ist ja die Fortsetzung von seinem Erfolgsbuch Dorfpunks nach 20 Jahren. Und bei der Lesung hat Rocco Schamoni ein ganz besonderes Erinnerungsstück aus der Kindheit mitgebracht.
Die Geschichte wärmst du jetzt auf.
Ja, er hatte dieses Erinnerungsstück nämlich hinter der Bühne vergessen. Und du, Thomas, hast dann einen sensationellen Auftritt als Literaturagenten-Stuntman hingelegt, bist hinter die Bühne gesprintet in die Garderobe und hast dieses Erinnerungsaccessoire geholt.
Tja, alles für die Literatur.
Wir hören einen Ausschnitt aus der Lesung aus Pudelskern.
Beim Zusammenpacken versucht Vater Mutter immer wieder zu beruhigen, hält sich selber jovial zurück, trägt meine wenigen Umzugskartons schweigend und stoisch zu dem grünen alten Volvo auf dem Hof. Er hat auf seine ruhige Weise beschlossen, mich und meinen Bruder gehen zu lassen. Vielleicht ist es auch einfach nur eine riesige Erleichterung, dass wir endlich verschwinden. Dass er sich endlich wieder den Dingen zuwenden kann, die ihn eigentlich interessieren, nach diesem 20-jährigen Umweg, zu dem ihn Mutter gezwungen hat. Denn er ist gegen seinen Willen Lehrer geworden. Hat diesen anstrengenden Kackberuf ausgehalten, weil er die Familie ernähren musste. Weil er uns Blagen durchbringen musste. Eigentlich hatte er andere Pläne für sein Leben. Eigentlich wollte er ein künstlerisches Leben. Vielleicht wird dieses Leben ja nun doch beginnen. Vielleicht kann er endlich anfangen zu schreiben, zu komponieren, sich der Fotografie wieder zu widmen. Ich wünsche es ihm so. Ich jedenfalls werde seine Fehler nicht wiederholen. Ich werde mich nicht zum Untergebenen machen lassen, weder zum Sklaven der Familie noch irgendeiner Firma, Religion oder Staatsstruktur. Das schwöre ich hiermit feierlich. Ich muss dazu sagen, ich habe den Schwur nicht gehalten. Ich habe zumindest eine Tochter bekommen und ich bin glücklich damit. Ich durchsuche das Haus noch einmal nach den Relikten meiner Jugend. Was muss ich mitnehmen? Wichtig sind mir eigentlich nur die paar Platten, Kassetten, Bücher und selbstgeschneiderten Klamotten, sonst besitze ich nichts. Und Mutters rote Wollmütze. Ich stecke sie in meinen Rucksack. Warte mal. Ich habe die tatsächlich mitgebracht, Marie. Aber der Rucksack ist hinter der Bühne.
Wir schicken sofort
das ist ein blauer
den
Rucksack.
Boten nach der roten Mütze. Genau. Denn diese rote Mütze, Rocco, ich habe davon gelesen und habe gesagt, du musst die mitbringen. Das ist nämlich eine rote Mütze, die du besitzt, seit du 4 Jahre alt bist und schreibst im Buch, dass die dir immer noch passt.
Ja, es ist wirklich verrückt. Ich bin als Kind mit einem sehr großen Kopf gesegnet gewesen. Und meine Mutter hat mir diese Mütze gestrickt, als ich 4 Jahre alt war. Also jetzt ist sie 34 Jahre alt. Nice try. Also hier, das ist die Mütze, die meine Mutter mir tatsächlich vor über 50 Jahren gestrickt hat. Und ich zeige sie euch mal. Das Entscheidende ist, Das, also jetzt denkt ihr noch, ja, kann ja jeder sagen, ist irgendwie eine Mütze von Lidl oder so. Aber ich beweise euch das, ich drehe sie mal um, hier vorne ist ein Loch drin. Ihr seht, es ist eine Kleinkindermütze und ich habe halt einen sehr dicken Hals gehabt.
Hast du da ein Loch reingebissen?
Nein, so sah ich früher aus. Ist das nicht toll, dass manche Gegenstände ein Leben, diese Mütze wird nicht überleben. Und da bin ich froh drüber.
Also die muss vererbt werden an die Tochter. Und ja, liebe Radiohörer und Hörerinnen, Sie können das nicht sehen, aber das ist eine von diesen wirklich uncoolen Schlauchmützen, die den Hals mitwärmen und die gerade wieder top aktuell sind.
Und die vor allen Dingen aus extrem grober Wolle gestrickt ist. Ich habe damals, der erste Satz, den ich konnte, in meinem ganzen Leben, der erste Satz war, diesen Mützen tun Aua, Aua.
Aber du trägst sie.
Ich trage sie.
Immer. Und sie ist ein Glücksbringer. Ja. Gut, dass sie endlich auf der Bühne ist.
Ja, es ist so schön.
Und nach dieser Mützenrevue, so möchte ich das mal nennen, war die Stimmung so gut, dass Rocco dann auch noch ganz herzliche und wahre Worte ausgesprochen hat über den Sendesaal.
Also für alle, die es nicht wissen, dieser Sendesaal ist einer der schönsten Räume Europas, sage ich jetzt mal. Und ich, also gebt ihr mir da recht? Krass. Allein für den Saal lohnt sich schon das Kommen.
Tja, und wenn Sie den so hochgelobten Sendesaal mal selbst erleben wollen, wenn Sie den guten Vorsatz fürs neue Jahr fassen möchten, zu einer schönen Lesung zu uns zu kommen, dann haben Sie Gelegenheit dazu. Im Frühjahr kommen zu uns unter anderem Daniel Kehmann, Wolf Haas, Fußballweltmeister Christoph Kramer, der hat einen Roman geschrieben, und ganz opulent ein Erzählabend mit Maike Rötzer, die uns Virginia Woolfs Orlando erzählt. Und dazu gibt es Orchestermusik vom Rundfunksymphonieorchester Berlin.
Thomas, ich bin dafür, dass wir jetzt immer solche Jahresrückblicksendungen machen.
Sowieso.
Es hat so viel Spaß gemacht, all diese Höhepunkte dieses Jahres nochmal nachzuhören. Nochmal zu hören, welche tollen Gäste wir hatten, was sie uns erzählt haben und nochmal so Bilanz zu ziehen. Also ich kann das auch Ihnen da draußen nur empfehlen. Es gibt so viel nachzuhören, denn alles, was wir jetzt hier spielen, ausschnittsweise, können Sie sich natürlich auch nochmal ausführlich nachhören. Und das geht natürlich auf unseren Homepages und in der ARD Audiothek.
Zum Schluss möchte ich dir den für mich intensivsten Moment vorspielen. Marie, bei der Lesung im historischen Sendesaal, Richard Powers war da, um seinen Roman Das große Spiel vorzustellen. Dabei geht es unter anderem über die große, für uns kaum bekannte Welt unter Wasser. Richard Powers hat an dem Abend erzählt, dass er seit Jahren mit seinen Büchern im Grunde genommen ein Projekt verfolgt. Uns Menschen zu zeigen, dass, wenn wir überleben wollen, das nur geht, indem wir verstehen, dass wir ein Teil der Schöpfung sind. Nicht ein irgendwie herausgehobener Teil, nicht ein überlegener Teil, sondern dass wir versuchen müssen, mit der Welt, mit der Umwelt, mit den Tieren, mit anderen Lebewesen uns ins Verhältnis zu setzen, zu kommunizieren. Davon handelt eben auch dieser neue Roman, Das große Spiel. Richard Powers stand unter dem Eindruck der US-Wahl, die Tage vorher stattgefunden hat, und es ist für ihn klar, dass Donald Trump wie in der ersten Amtszeit viele Gesetze des Naturschutzes wieder rückgängig machen wird. Gerade zu dieser Zeit, wo wir kaum noch die Möglichkeit haben, den Klimawandel rückgängig zu machen. Und ich habe Richard Powers gefragt, was denn angesichts der Situation auf der Welt, Populismus, Umweltzerstörung, ich brauche die schrecklichen Dinge alle gar nicht nennen, was ihm Hoffnung gibt. Und er sagte, er hat keine Hoffnung. Und er sagte dann das.
The honest answer is that I really can't give you hope. This is a terrible moment, not just for the US, but for the world. We've been set back incredibly at a crucial moment where we needed to be going forward. We're now going backwards. But here's, instead of hope, I can give you something else, and that's meaning.
Ich kann Ihnen wirklich keine Hoffnung machen. Das ist ein schrecklicher Moment, nicht nur für die USA, sondern für die ganze Welt. Wir werden weit zurückgeworfen in einem entscheidenden Moment, wo wir eigentlich Schritte nach vorn hätten machen müssen. Aber anstelle von Hoffnung kann ich Ihnen etwas anderes geben. Und das ist Bedeutung. Die Zukunft steht auf dem Spiel. Das heißt, alles, was wir jetzt tun, ist umso wichtiger. Wir müssen uns vor Augen halten, die Zukunft ist nicht eine Wahl zwischen verdammt sein oder gerettet werden. Die Zukunft ist ein Kontinuum. Was auch heißt, dass alles, was wir anfangen, einen Einfluss haben kann, welche Zukunft auch immer wir erleben werden. Es wird tiefgreifende Veränderungen geben und großen Schmerz und großes Leid. Aber wir haben weiterhin Einfluss darauf, durch das, was wir tun. Es ist also wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass ein Verlust der Hoffnung nicht heißen darf, dass wir das Wissen um die Bedeutung unseres Handelns verlieren. Ganz im Gegenteil. Es ist doch so, dass es für jeden von uns, ganz nüchtern betrachtet, keine Hoffnung gibt. In dem Sinne, dass unsere Zeit auf Erden begrenzt ist. Wenn wir zu einem Arzt gehen, der alle Tests mit uns macht und ihn dann fragen, Doktor, werde ich sterben? Dann ist die wahrheitsgemäße Antwort, ja, aber noch nicht jetzt. Und so ist es jetzt auch für uns. Es sieht trostlos aus, aber wir sind noch nicht tot. Und was immer wir tun, das Wissen darum, was auf dem Spiel steht, macht unsere individuellen Entscheidungen, unser Handeln umso kostbarer, umso wichtiger, umso bedeutender.
Only makes our individual choices and our individual actions more precious, more important and more meaningful.
Und wir von den Literaturagenten Anne-Dore Krohn, Gesa Ufer, Marie Kaiser und ich hoffen, dass wir Ihnen dieses Jahr das ein oder andere Buch vorstellen konnten, das Sie gelesen haben und von dem Sie sagen würden, ja, das bedeutet mir was.
Das würde uns sehr viel bedeuten und wir hören uns wieder im neuen Jahr.
Kommen Sie gut rüber. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.